Na gut, also wir arbeiten mal an der Beobachterposition. Die beiden Herren haben das Wort in der Gruppe 9. Und zum Thema Vertragsschluss. Und das war der Arbeitsdienst, Vertragsschluss über Klingelton-Abos durch Minderjährige. Und die beiden haben daraus kreativ, wie sie sind, elektronische Schnittprozesse gemacht. Der eine oder andere mag sich wundern, ich denke, das ist wirklich fair, das wäre einfach so ein kleiner Wortdreher. Genau. Ihr habt 45 Minuten jetzt. Ich würde sagen, so spätestens nach 30 Minuten machen wir einen Cut, dann ist es dann aber nicht wirklich zu Ende zu gehen, damit ich auch irgendwie so ein zu Ende machen können, ihren Vortrag. Und dann habe ich das Wort.
Alles klar, sehr gut.
Ja, das
ist okay, wenn man merkt, dass ich dann nicht, dass es zu viel wird. Das ist aber
ja, gut, dann fangen wir an mit dem ersten Vortrag. Wir haben jetzt elektronische Geschäftsprozesse genannt und wir gehen auf ein bestimmtes Fallbeispiel ein, das werden wir gleich erläutern. Wir sind eigentlich zu viert in der Gruppe. Ich bin Marc, das ist David, Samar und Hanna sind im anderen Raum und machen zeitgleich den gleichen Vortrag. Also die andere
verpassen wir. Ja, die zweite Gruppe, die das machen sollte, nicht mehr existiert, deswegen haben wir unsere Gruppe in zwei Gruppen aufgespalten.
Aber das ist jetzt im Organisatorischen, das ist jetzt nicht das. So, wir haben jetzt den Fall betrachtet. Wir hatten ein minderjähriges Mädchen. Wir hatten ihren Vater. Und dieser Vater war besorgt, denn der Vater möchte halt gern, dass seine Tochter abends erreichbar ist. Er würde halt gern wissen, wo sie denn immer steckt und hat deswegen einen Vertrag abgeschlossen mit einem Mobilfunkanbieter. Dann hat er das Handy bekommen und seiner Tochter zur Verfügung gestellt zum Telefonieren. Denn er möchte ja gern wissen, wo sie steckt und dass sie ihn halt immer schön anruft. Ja, die Tochter hat sich dann natürlich gefreut. Sie hat ein Handy gehabt und hat natürlich auch schön bei Yandere rumgesurft und hat ein Klingelton-Abo abgeschlossen. Dann hat sie ihre Klingeltöne bekommen. Ja, die haben natürlich Geld gekostet, ne? Die Eltern haben es mitbekommen, weil es ja von der Rechnung abgegangen und waren natürlich sauer. Und haben dann von der Tochter Taschengeld weggenommen. Das hat die Tochter nicht so toll gefunden und hat dann angefangen, Jammer zu verklagen. Sie wollte das Geld zurückhaben. Ja, jetzt ist die Frage, wie ist dieser Fall ausgegangen? Also das Mädchen hat Jammer angeklagt, weil sie das Geld zurückhaben wollte. Was sagt der hohle Bob? Fragen wir mal einfach in die Runde. Wer hat gewonnen? Hat das Mädchen gewonnen?
Wer denkt, das Mädchen hat gewonnen?
Einfach mal sagen, ja oder nein.
Nein, was hat sie in den verklagt?
Ja, sie wollte eine Herausgabe des Geldes haben.
Welcher Grundlage?
So. Na, das ist erstmal egal.
Ja, ich denke, dass sie beim Abo nicht eine Chance gehabt hätte, weil sie irgendwo eigentlich schon geschäftsfähig ist. Das bedeutet, dass du dauerhaft eine längere Zielverträge und höhere Kosten hier abschließen kannst, ohne dass sie das hier nicht berechtigt wird.
Ja, wir wollen eigentlich nur ja, nein hören und mal so zählen, wie
ja,
die Stimmung
ist. Vom Prinzip her, jetzt schon abgesehen davon, dass wir ja jeglich hätte Jammer natürlich dann echt bekommen, müsste das jetzt nicht fragen.
Okay.
Aber das ist natürlich.
Das heißt, du bist eher für Jammer.
Ich hätte mich nicht fragen, das
ist. Ja, das klären wir ja gleich auch, aber wir wollen einfach nur mal wissen, was sagt der Hohle Bauch. So ein Stimmungsbild. Genau, ein Stimmungsbild. Also, wer ist für das Mädchen?
Das ist für das Mädchen, ja.
Okay, und wer ist für Jammer?
Das ist für
Jammer. Ja, okay. Wie war es gewesen? Das Urteil dazu? Lese ich mal kurz vor, das ist jetzt einfach nur zusammengefasst. Mit der Versendung einer Bestellung per SMS durch eine Minderjährige kommt kein Abonnementvertrag über Handyklingeltöne zustande. Das heißt, das Mädchen hat gewonnen und hat das Geld zurückbekommen. Ja, das klären wir ja gleich auf, da gehen wir noch im Detail drauf ein. Ja, dann fragen wir natürlich, was spielt eine Rolle in diesem ganzen Zusammenhang? Das BGB spielt eine Rolle, allgemeine Geschäftsbedingungen, ein Teil E-Commerce, Willenserklärungen spielen da mehr eine Rolle und Verträge, Widerruf und Haftung. Also viele Begriffe, die man erläutern könnte und wir beschränken uns jetzt auf drei bestimmte. Also die Beweislast noch. Und zwar auf die Verträge, die AGBs und E-Commerce. Und das ist jetzt unsere Grobstruktur des Vortrages. Wir gehen auf diese drei Punkte drauf ein. Ja, und David fängt jetzt an mit den Verträgen.
Also, Jambas Anwalt hat vier grundsätzliche Thesen vorgebracht. Erstens haben sie gesagt, die Überlassung des Handys durch den Vater bewirkt automatisch eine Vollmacht, da das Handy dem Vater gehört. Und wenn er das hier seiner Tochter überlässt, dann darf sie damit machen, was sie möchte. Zweitens hat die Tochter den Vertrag mit Mitteln bewirkt, die ihr zur freien Verfügung überlassen worden sind. Das ist ein Teil des Taschengeldparagrafen, Paragraph 110 nennt sich der Taschengeldparagraf. Da steht eben drin, ein von der Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung vom Vertreter überlassen worden sind. Dritter Argument war, die Willenserklärung kann nur vom Handyinhaber stammen, dann und der die nötigen Rechte hat, dann und der Handyinhaber volljährig ist, er deswegen nur diese Verträge schließen kann, weil das Mädchen nicht volljährig ist, kann es diese Verträge nicht schließen. Dadurch kann die SMS eben nur vom Handyinhaber stammen. Eigentlich das wichtigste Argument, was sie gebracht haben, ist, der Eigentümer des Handys haftet für alle Geschäfte, die mit seinem Handy abgeschlossen werden. Er muss sich darum kümmern, was mit seinem Handy passiert oder was damit gemacht wird. So, dadurch ist eben durch diese Argumente, ist durch Jambas Argumentation ein Vertrag mit dem Vater zustande gekommen, durch die SMS-Versendung von dem Mädchen. Aber das ist wirklich so. So, können wir eine Meinung. Was sagt ihr zu dem Vollmachtsargument? Denn die Überlassung bewirkt automatisch eine Vollmacht.
Nee, also neben dem Arm ist es nicht.
Meinst du nicht?
Nee.
Kann ich schon eine Meinung?
Ich finde, dass die Überlassung des Telefons, der Eigentümer des Telefons muss das beachten, nicht was über die Telefonisierung.
Also generelle Haftung, da bist du dafür. Was mit dem Taschengeldparagraf? Sollt ihr nochmal vorlesen?
Ich will nochmal vorlesen.
Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung von dem Vertreter überlassen worden sind. Das ist der Taschenwettbewerb aus dem EGB. Was fällt das dir davon? Das haben sich einfach darauf berufen.
Das ist ein Prepaid oder ein.
Eigentlich egal. Prepaid sind ja eigentlich auch Verträge.
Prepaid
ist ein Abo, ja.
Also,
eigentlich hätte doch der Vater jetzt. Wenn
ich
so verstehe, einen Vertrag mit seiner
Tochter
abschließen müssen,
über die Nutzung. Er hat sie überlassen.
Du meinst so einen Archivvertrag, ja?
Nee, einen Vertrag, was ich dafür machen darf. Oder er hätte dafür sorgen müssen, dass das nicht macht. Man kann ja so ein Handy auch quasi
einstellen,
dass das nicht funktioniert.
Ja, also ich würde sagen, es fällt nicht darunter. Also, wenn ich das Taschengeld überlassen worden ist, dann war die Telefonrechnung nicht zum Abschließen
von der. Ja, aber das Handy wurde jetzt zur freien Verfügung überlassen. Das geht jetzt nicht um das Taschengeld. Der heißt
ja,
Taschengeld.
Das wäre genau so, wenn ich ein Auto kaufen könnte, weil ich den Kugelschreiber gegeben habe. Also, wäre nicht genau das jetzt, aber spitz formuliert.
Du meinst, wenn der Kugelschreiber hätte, dann unterschreiben können?
Ja.
Da kommt noch die Willenserklärung dazu. Ja.
Auch nicht sagen, weil die Kredite sagen, wir haben nichts mit dem Mittel aus dem Geld erfüllt, sondern jetzt wird es sicher, dass die Eltern sagen, okay, aber das Geld dann bei ihnen. Welchen Video an den Eltern?
Und
Vertragsbesitzer sind nur die Eltern.
Und was mit dem Eigentümer? SMS kann nur vom Eigentümer stammen, da dieser nur die erforderlichen rechtlichen Privilegien hat, um diese Verträge zu schließen.
Ja. Der SMS kann doch jeder, der das Handy in die Hand hat, verschließen. Das ist ja genau das, was ich meinte. Also der Eigentümer kann ja, muss halt dann dafür sorgen, dass er entweder SMS nutzen kann oder auch nicht.
Du musst dich darum kümmern. Also bist du auch eher für die Haftung. Also bist du für die Haftung. Der Vater muss dafür haften, ja. Muss sich darum kümmern, was die Tochter macht.
Genau.
Okay, gehen wir noch weiter. Das Urteil sah folgendermaßen aus, also ganz im Endeffekt, Klägerin hat einen Herausgabeanspruch für zu Unrecht vorgenommene Belastungen. Paragraph 812. Wie kam das zustande? Was hat der Richter gesagt? Der Vertrag mit dem Vater ist eben nicht zustande gekommen. So, die Begründung zu den Argumenten, die er vorgebracht oder die Jambach vorgebracht hat. Überlassung des Handys wird automatisch Vollmacht. Vollmacht kommt auch eben nicht automatisch zustande. Da sie erklärt werden muss, Paragraph 167, die Erteilung der Vollmacht muss erklärt werden. Und wenn eine Vorlage, muss von Jamba nachgewiesen werden, was sie auch nicht getan haben. Das zweite Argument war der Taschengeldparagraph, eigene Mittel, die zur freien Verfügung. Da sagt der Richter dagegen, Handys werden Minderjährigen überlassen, um diese zu erreichen, um Kostenkontrolle zum Beispiel zu garantieren und eben nicht zum Zweck des Abschlusses von Verträgen. Das war nicht der Zweck des Überlassens des Handys. Das wäre aber erforderlich gewesen, wenn Jan sich auf diesen Paragraphen berufen möchte. Dritter Argument, Willenserklärung kann es vom Handy in Arbeit stammen. Da ist ja, kann man auch sagen, es ist allgemein bekannt, dass solche Handys, die minderjährig zur Verfügung gestellt werden, um eben Erreichbarkeit und Kostenkontrolle zu garantieren durch die Eltern, damit sie damit keinen Scheiß bauen. Und damit die Eltern immer wissen, wo ihre Kinder sich aufhalten, was sie gerade machen. Deswegen darf Lernbar nicht davon ausgehen, dass diese vom Inhaber stammen kann. Das ist absurd, einfach so, das zu behaupten. Also, im Endeffekt liegt die Willenserklärung von der Minderjährigen vor, da diese aber beschränkt geschäftsfähig ist. Zwischen 7 und 18 Jahren ist aber beschränkt geschäftsfähig. Deswegen bedarf man der Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters, wenn man durch den Vertrag nicht nur einen gesetzlichen Vorteil, einen rechtlichen Vorteil erlangt. Dann dürfte Verträge schließen, wodurch die rechtliche Vorteile bekommt. Aber wenn es um solche zum Beispiel Kaufverträge, Abonnementverträge geht, muss eben der gesetzliche Vertreter einwilligen. Und dabei liegt es allein bei Jamba, diese Einwilligung einzuholen. So, das wichtigste Argument, das größte. Eigentümer haftet generell für alle Geschäfte. Das kann man eigentlich auch nicht so sagen, da bei Abschluss des Vertrages nur die Rechte und Pflichten zwischen den Vertragspartnern geregelt werden, also zwischen dem Handyinhaber und dem Vertragsanbieter, also zwischen Jamba und dem Vater. Generelle Haftung für alle Rechtsgeschäfte wird eben nicht begründet. Man kann sich das zum Beispiel vorstellen, dass der Vater hätte ja auch sein Handy auf irgendeinen Freund kurz ausleihen können, der damit dann einen Vertrag abschließt auf eigene Rechnung, auf eigenem Namen. Dafür muss der Vater auch nicht haften. Also generelle Haftung geht nicht vor. Plus dazu zu sagen, wenn Jamba seine Angebote auch an Minderjährige richten will, muss sie für die Wirksamkeit sorgen und muss die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter selber einholen. Sie darf nicht davon ausgehen, dass der Vertrag gültig ist. Jamba muss sich darum kümmern, dass der Vertrag wirklich richtig ist und sich selbst darum sorgen, ob der Vertrag jetzt richtig abgeschlossen wurde. Das Wichtigste in diesem Prozess war eben, die Anfrage war eben, wer hat welche Willenserklärungen und welche Namen abgegeben zum Vertrag, also im Vertrag in der Willenserklärung geschehen. Die Tochter hätte natürlich diese Willenserklärung auch im Namen des Vaters abgeben können, denn sie hat aber eine Vollmacht, die nicht erteilt wurde, die auch nicht erklärt wurde. Deswegen gehen wir nochmal allgemein auf Verträge ein. Ein Vertrag ist eben, zum Beispiel ein Kaufvertrag, zwei Parteien einigen sich und ich kaufe das von dir, du bietest mir das an, ich kaufe das von dir. Es werden eben zwei Willenserklärungen ausgetauscht. Diese Willenserklärungen werden eben kundgetan durch Unterschrift oder durch eine elektronische Signatur. Das steht beides in § 126. Dadurch entsteht eben ein Schuldverhältnis durch diese beiden abgegebenen Willenserklärungen. Das ist eben ein rechtmäßiger Vertrag und das Schuldverhältnis definiert Rechte und Pflichten der beiden Vertragspartner, die sie vorzugehen haben. Was man natürlich auch noch machen kann, ist den Vertrag anfechten, den Irrtum. Wenn zum Beispiel § 119, wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung, dessen Inhalt überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass sie bei der Kenntnis der Sachlage nicht abgegeben worden ist. Oder wegen Täuschung oder Drohung, wenn ich bedroht werde, einen Vertrag abzugeben, ist der Vertrag natürlich auch nichtig. Also, kommen wir nochmal zu AGBs. Grundsätzlich AGBs. Wozu werden sie benötigt? AGBs sind vorformulierte Vertragsklauseln. AGBs werden benutzt, wenn man vorhat, eine Vielzahl von Verträgen abzuschließen. Es werden keine AGBs erstellt, wenn man nur vorhat, einen Vertrag abzuschließen. Dann werden die AGBs einfach in den Vertrag als Vertragsklauseln reingeschrieben und dann hat sich das. Sie sind eben gültig für mehrere Verträge. Sie konkretisieren nicht eindeutige Rechtsbegriffe und sie bieten eben eine eindeutige und detaillierte Regelung der Sachlage, der Rechtslage. Man kann nochmal ohne Bild einen ganzen Satz zusammengefasst. AGBs sind festgehaltene Vertragsbedingungen für mehrere Verträge, das ist wichtig, nicht für einen Vertrag, die eine Vertragspartei der anderen Partei bei Abschluss eines Vertrages stellt. Das ist auch wieder am BGB zu finden, § 305. Allgemeine Geschäftsbeziehungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen stellt. So, da ist natürlich auch ein Schutz für Kunden eingebaut. diese meist keine Zeit oder wenig Geduld haben, diese AGBs zu lesen. Also sind überraschende Klauseln unwirksam. Anders gesagt, Klauseln, die von dem abweichen, was der Kunde erwartet bei Abschluss des Vertrages, sind von sich an nichtig. Das ist auch wieder eine Auslegungssache. Was kann er erwarten, was kann er nicht erwarten? So. Wie bei vielen Rechtssachen immer mit einer Grauzone. Deswegen gibt es Anwälte und Verdiener mit so schnellen Geld.
Also, wo kannst du es auch nicht? Geht es, glaube ich, alles ein bisschen schnell. Folie. Also, AGBs sind praktisch Vertragsbestandteile zwischen zwei ganz normalen.
Ja, zwischen einem Anbieter.
Und wer sorgt jetzt für diesen Schutz für den Kunden? Wer ist das? Das ist Teil der AGB?
Das ist Gesetz. Das ist umgesetzt.
Also, BGB. Das ist entweder BGB.
Würde ich sagen. Also kann ich jetzt nicht genau den Paragraphen sagen, aber es ist gesetzlich geregelt, dass der Kunde muss auch wirklich zu schützen sein. Der von uns, wenn er online irgendwas bestellt, setzt das Häkchen und geht weiter. Wer liest denn diese ganzen AGBs sich durch? Keine Geduld. Und wenn es objektiv gesehen auch mehrere Interpretationsmöglichkeiten gibt, gilt für den Kunden immer die beste Variante. Was du bist, ist wieder alles Auslegungssache. Das ist dieser rechtliche, darum studieren wir kein Jura. Anforderung. Es muss bei dem Vertragsschluss muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass diese AGB mit akzeptiert werden müssen. Sie müssen erkennbar sein, sie müssen gut lesbar sein, nicht wie bei Yandra irgendwo klein versteckt. Also bei der Werbung meine ich, auf der Website ist natürlich anders. Sie müssen verständlich für Nichtjuristen sein. Das heißt, wenn in den AGBs auf Paragraphen eingegangen wird, aus dem BGB, aus irgendwelchen Gesetzen, müssen entweder diese Paragraphen erläutert werden. Wenn sie nicht erläutert werden, sind diese unwirksam, diese Klauseln der AGBs. Und es muss eben deutlich ausgehängt werden, ohne dass der Vertragspartner persönlichen Kontakt aufnehmen muss mit der anderen Vertragspartei. Also die AGBs werden in den Vertrag einbezogen und der Vertrag wird eben nur gültig, wenn der Kunde den AGB zustimmt. Man muss natürlich regelmäßig prüfen, wenn sich die Rechtslage ändert, ob die AGBs immer noch der aktuellen Rechtsprechung entsprechen. Eben durch Ergänzung und Änderung der Rechtsvorschriften muss eben geguckt werden in den AGBs, stimmt das alles, was da drin steht? Geht das so, entspricht das noch dem heutigen Recht oder muss man da was ändern? Noch eine andere wichtige Sache, wenn beide Partner, die einen Vertrag abschließen, AGBs besitzen, dann gelten nur diese Klauseln, die in bei beiden AGBs übereinstimmen. Und wenn beide Partner mit AGBs einen Vertrag schließen, gelten die eben die gemeinsame Schnittmenge der AGBs mit dann.
So. Ja, wenn jetzt zwei Leute, die jeweils häufig Verträge abschließen, dann kann beide einmal in die Schnittmenge.
Ja,
für die Schnittmenge. Wenn die Null ist, dann gibt es alles. Oder wenn die
ich jetzt quasi, ich bin Unternehmer und bestelle online irgendwie was. Und da gibt es eine AGB und ich habe auch meine eigene AGB. Und wenn ich beim Bestellen die meine AGB zukommen lasse, dann wird nur noch die Schnittmenge der AGB zugeben.
So ist es gesagt, ja, versteht.
So steht's geschrieben.
Das ist die Frage,
ich bin kein Jurist, ich finde das auch ein bisschen schwachsinnig. Aber wenn ich jetzt wenn ich sage, ich habe AGBs, aber in denen steht eigentlich nichts drin, dann gelten keine AGBs. Das ist schon seltsam. Nee,
AGBs, wir wissen nicht, wenn du keine AGBs hast, dann gilt das.
Ja, aber ich sage, ich habe AGBs, aber da steht eigentlich pro AGB, da steht ein Satz oder so. Weißt du? Dann hast du AGBs theoretisch, aber die sagen nichts aus. Also vielleicht ein bisschen tricksen, ich weiß es nicht. Ich bin kein Jurist, ich kann das nicht sagen, wie das genau ist.
Ja. Also auf jeden Fall wird dein Vertragspartner entweder nicht zustimmen oder alles, was in beiden AGBs drin steht, nicht mal in den Vertrag explizit übereinstimmen muss.
Ja,
das geht ja nur, wenn beide Vertragspartner jeweils.
AGBs sind ja zusätzlich zum Vertrag, damit sie eben nicht im Vertrag als Klausel mit reingeschrieben werden.
Sehr gut, aber wenn dann halt einer tricksen würde.
Das Problem ist ja, selbst wenn du es explizit in die Regel reinschreibst, wenn du es in jeden Vertrag reinschreibst, dann sind es ja AGBs.
Nein, das sind keine AGBs. AGBs sind ja eben Vertragsklauseln, die nicht in den Vertrag reingeschrieben
werden. Aber wenn ich jetzt Unternehmer bin und mache jetzt 10.000 Verträge, verkaufe ständig Handys und dann kommst du raus, dann schreibe in jedem Vertrag einzeln mal eine Bedingung rein.
Das sind aber Klauseln.
Das sind aber AGBs de facto.
Es ist eben definiert, das eine sind Vertragsklauseln, die direkt im Vertrag stehen, das andere sind AGBs, die Verträge
beigelegt. Wenn sie immer wiederkommen und immer praktisch nie Verhandlungssache sind, dann werden diese AGBs nicht mehr verschlüsselt, dann nur noch diese AGB diesen Schutzbestimmungen für den
Geschäftsverhältnis.
Ja, genau, wenn die immer da sind.
Ja, aber wir sehen, dass sie jedes Mal angepasst werden.
Das geht ja nur um die Spezialfälle, dass alle Geschäftspartner dann auch wieder AGBs haben und untereinander zustimmen müssen und dann keine Schnittmenge existiert. Wobei ich auch noch fragen wollte, bist du sicher, dass nur die Schnittmenge existiert oder dass einfach widersprüchliche Klauseln nicht gelten?
Das ist ja eigentlich sinnvoller, weil wenn du AGBs hast, die ich anerkenne, ist das unabhängig davon, ob diese Klausel bei mir auch steht, die du ja wiederum anerkennst.
Ja, aber das musst du ja irgendwo festhalten, welche du anerkennst und welche du nicht anerkennst.
Nee, die kannst du ja entweder ganz anerkennen oder nicht. Und wenn beide sie gegenseitig AGBs anerkennen und das sind widersprüchliche Klauseln gemacht,
so, cool.
Dann denke ich, was ist. Also ich rede jetzt mal den
Klauseln. Dass sie widersprüchlich sind, schließen sie sich ja schon voneinander aus, weil jeder hat der anderen AGB ja zugestimmt.
Im schlimmsten Fall, wenn natürlich diese tolle Klausel drin steht, bei Unwirksamkeit einzelner Bestandteile
ist, dann ist es im Endeffekt gerade auf die Schnittmenge. Gut, machen wir weiter, wenn ich Zeit bringe. Also, an den Anforderungen, wenn man die AGBs einbringen möchte in Verträge, man muss eben zum Abschluss des Vertrages, zum Zeitpunkt, ausdrücklich auf die AGBs hinweisen. Das wird meistens gemacht, wie ich schon gesagt habe, durch ein kleines Häkchen, dass man unter dem Kästchen sitzt und dann nimmt es einen Link zu den AGBs. Und es muss auf jeden Fall die Möglichkeit für die Kunden existieren, dass man die AGBs speichern kann, sich lokal auf der Festplatte abspeichern kann und diese auch sich hinterher durchlesen kann, wenn man möchte. Und der Kunde muss eben auch aufgeklärt werden, wie er speichern kann, was das für ein Format ist und wie er die nachher wieder gelesen hat. Es kommt noch ein kleiner Erfahrungsbericht. Aha, das können wir alle für das Bild. Wie geht doch alles wieder aus, wenn wir einmal denken. So, also da war ein Journalist, war auf der Active Home, 6.2005, der wollte es eben ausprobieren, hat er sich seine Werbung angeguckt, die Postnummer war natürlich gut lesbar, gut betont durch den Sprecher, aber das erste Problem war schon oben, sieht man ja meistens im Bildschirm die Laufleiste der kompatiblen Handys, die hat so schnell gescrollt, er konnte sein Handy nicht unter diesen Nummern finden, und er konnte das nicht wirklich sehen. Das zweite war das Kleingedruckte ganz unten, da wo man ganz nah an den Fernseher geht, man konnte es eigentlich schlecht lesen. Wenn zum Beispiel ein Stoppwort, Geld zu dem Abo, was es kostet, die Kündigung, das war wirklich schwer erkennbar. So, also, da hat er Folgendes gemacht, er schickt eine SMS, eine passende Kurzfolge gemacht. Fast gleichzeitig kommt die Antwort von Jamba mit einer Info-SMS von dem Abo-Angebot, also das Abo war schon enthalten. Info-SMS enthält natürlich einen anderen Leistungsumfang als in der Werbung. Noch ein anderes Stoppwort, als in der Werbung gegeben wurde. Es wird auch keine weitere Bestätigung verlangt. Das Geld war schon weg, aber die Klingeltöne waren nicht da. Und man hat überhaupt das ganz anders bekommen als vorher. Das ist ja ein Bach. Das ist eben der Erfahrungsbericht eines Journalisten.
Stoppwort ist jetzt das Wort,
wenn ich Sie. Das ist, wenn ich den Vertrag wieder kündigen möchte, das Abo, womit ich das stoppe, da steht ja in der Werbung immer, schick Stopp, was weiß ich, an diese und diese Nummer. Und das war eben komplett anders.
Das war muss man aber schicken, bevor die sozusagen die Antwort SMS schicken,
oder? Naja, wenn du ein Abo abschließt und möchtest, dass du dieses, du schickst die SMS, zeitgleich ist das Geld weg. Das kannst du kein Stoppwort schicken. Aber bevor du das nächste Abo, die Abo-Rechnung, bevor das abgezogen wird, wenn du das stoppen möchtest, musst du dieses Stoppwort schicken. So, naja, und die SMS, der hat ein bisschen drauf gewartet, auf die Klingeltöne. Gut, das war's für meinen Teil.
Ja, und dann nehmen wir es an dieser Stelle. Und ich würde
nochmal. Wollen wir fragen, oder?
Was machen wir unterstellen? Ich würde jetzt noch kurz mal gerne zusammenfassen, an welcher Stelle wir sind. Also, wir haben jetzt in den Fall eingeführt, anschließend haben wir was zu Verträgen erzählt, sagen wir die Geschäftsbedingungen, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Teil des Vortrags, zum Thema E-Commerce, wo wir halt etwas allgemeiner darüber sprechen wollen. Und beim E-Commerce, da gehen wir natürlich eher auf die Probleme ein. Nochmal zu unserem Einstiegsfall. Wir hatten den Verkauf von Klingeltönen über das Handy. Das haben wir dann gesagt, das ist ja im Prinzip E-Commerce. Also ob das jetzt elektronische Geschäftsprozesse sind, wo wir uns gerade ein bisschen gestritten, ist es eher nicht der Fall. Unter Prozessen versteht man ja was anderes. Wir meinen aber den Vertragsabschluss von bestimmten Dingen über elektronische Medien. Hier war noch das Besondere, dass die primäre Zielgruppe Jugendliche sind und die rechtliche Lage unklar bei Jugendlichen ist. Das kommt erschwerend hinzu. Generell Besonderheiten beim E-Commerce. Der Anbieter gibt eine automatisierte Willenserklärung ab. Also im klassischen Fall, wenn Verträge geschlossen werden, dann einigt man sich mündlich, per Handschlag hat man die Willenserklärung und es ist dann festgelegt. Wenn man jetzt aber übers Internet zum Beispiel was bestellt in einem Shop, gibt irgendwas im Formularfeld ein, drückt auf den Submit-Button und das ist dann eine automatisierte Willenserklärung. Also im klassischen Sinne ist es halt schwer nachzuvollziehen. Man hat keinen direkten Kontakt mehr und dabei ist natürlich die Identität der Beteiligten unsicher, was wir vorhin schon besprochen hatten. Außerdem kann man die Ware meist vorher nicht ausprobieren und man hat ein größeres Misstrauen als Folge beim Anbieter und beim Kunden. Welche Probleme ergeben sich für den Anbieter? Also der Anbieter will natürlich eine Zahlungssicherheit. Wenn man jetzt irgendwas kauft als Kunde bei einem Anbieter, dann bietet der Anbieter Vorauskasse an oder Kreditkartenbezahlung. So ist der Anbieter auf der sicheren Seite. Er weiß, wenn das Geld bei ihm eingetroffen ist, dann hat er das Geld und schickt dann die Ware raus und alles ist schick. Aber der Kunde ist halt misstrauisch, weil er muss dann da sicherstellen, dass der Anbieter vertrauenswürdig ist und das ist halt nicht so schön für den Kunden. Der Anbieter kann natürlich auch eine Zahlung auf Rechnung anbieten, das heißt, er schickt erst die Rechnung los und hofft dann darauf, dass der eigentliche Kunde das bezahlt oder auch nicht. Das freut natürlich den Kunden. Aber im Zweifelsfall muss der Anbieter die Identität des Vertragspartners nachweisen und gestaltet sich ziemlich schwierig. Ja, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Denn dieser kann einfach so tun, als wäre es nicht gewesen. Thema Identitätsnachweis. Muss denn der Anschlussinhaber bestellt haben? Also der Anschlussinhaber ist jetzt gemeint der Internetanschluss. Also gerade im Internetfall, in meiner WG oder in der Familie, der Anschluss läuft auf den Vater und die Frau hat was bestellt oder die Tochter oder der Sohn hat was bestellt, dann kann man nicht implizit davon ausgehen, dass auch der Anschlussinhaber den Vorgang abgeschlossen hat mit einem anderen Partner. Ähnlich wie bei dem Fall vorhin mit dem Handy. Man kann den Kunden mit einer Prüfung durch eine Eingabepflicht überprüfen, also ein Account mit Passwort, kennt jeder, Username und Passwort, dann loggt man sich in einen Online-Shop ein und bestellt halt was. Dabei hat man aber natürlich eine hohe Missbrauchswahrscheinlichkeit. Entweder jemand snifft es mit und hat dann es als Klartext da oder da klebt ein gelber Zettel am Monitor und jemand meldet sich und hat dann die Benutzerdaten und das Passwort. Und die Missbrauchswahrscheinlichkeit ist halt relativ hoch. Ja, ist jetzt die Frage, hat der Anbieter jetzt eigentlich immer schlechte Karten? Nicht ganz so, denn es gibt noch solche Sachen wie den Anscheinsbeweis. Das ist das Thema Beweiserleichterung. Also das ist eine Beweisvermutung. Die Beweislast für den Anbieter entfällt bei dem Einschanzbeweis. Denn er kann davon ausgehen, dass der Kunde seinen Account zu schützen hat. Und es ist die Vermutung da, dass nur der Kunde, der sich mit seinem Passwort eingeloggt hat, auch derjenige ist. Das nennt man dann einen typischen Lebenssachverhalt. Und man nimmt da so eine Art allgemeine Lebenserfahrung mit rein. Das sagen Juristen. Ein ähnlicher, vergleichbarer Fall, was vielleicht anschaulicher ist, ist ein Auffahrunfall im Straßenverkehr. Derjenige, der hinten rauffährt, ist generell meistens schuld. Das heißt, die Beweislast von demjenigen, der vorne gebremst hat, wird auf den Hintermann übertragen. Denn die allgemeine Lebenserfahrung sagt, dass der Hintermann dafür zu sorgen hat, einen Sicherheitsabstand einzuhalten. Also das ist halt diese Beweislast ungefähr. Dann gibt es aber auch eine Erschütterung dieser Beweislastumkehr. Also derjenige, der gebremst hat, kann dann sagen, der Vordermann hat aber einfach so gebremst und dann wird er diese Beweislastumkehr erschüttert und dann wird er der Vordermann wieder schuld. Also das kann man dann auch wieder recht umkippen. Außerdem gibt es noch den Rechtschein des Anbieters. Also der Anbieter merkt den Missbrauch eines Accounts nicht. Das muss er auch nicht unbedingt nachprüfen. Er wird von diesem Rechtschein geprüft. Er kann davon ausgehen, dass alle Geschäfte, die über einen bestimmten Usernamen abgewickelt wurden, auch wirklich dem zuordnenbar sind. Sonst müsste er ja bei jeder Transaktion prüfen, ob jetzt wirklich der Geschäftspartner derjenige war, für den er sich ausgibt. Und das erweist sich dann in der Praxis als schwierig. Und wer hat denn diesen Rechtschein? Ja, was haben wir für ein Kernproblem bei dieser Sache? Kernproblem, die Identifikation. Die Identifikation über einen Account mit Passwort birgt natürlich ein hohes Fälschungsrisiko, was wir vorhin schon erwähnt haben. Problem für den Kunden ist ein hoher Missbrauch und Problem für den Anbieter ist der Nachweis der Identifikation des Vertragspartners. Er kann halt nur sagen, ich war es nicht oder ich weiß bei der Nachricht, dass ich das war. Also dieses Verfahren ist nicht personengebunden. Man kann nicht wirklich sagen, eindeutig, okay, du hast was bestellt und du hast was bestellt. Ja, was haben wir für eine Idee? Wir brauchen ein qualifiziertes Identifikationsverfahren, welches personengebunden ist, welches den Missbrauch minimiert und welches auch noch unkompliziert ist. Ja, da haben wir mal recherchiert, was gibt es denn da so? Ja, es gibt halt die digitale Signatur. Was ist die digitale Signatur? Die ist festgeschrieben im SIGG-Gesetz. Und dort wird geregelt, was eine qualifizierte Signatur ist. Das wurde schon im Jahr 2001 festgeschrieben, also ist schon...
Was? Das ist SIGG-Gesetz. Das hat natürlich auch so ein ausgesprochen.
Wahrscheinlich Signaturgesetz. Signaturgesetz, ja. Okay. Also das ist schon ein paar Jahre alt. Sie soll gleichgestellt werden mit der herkömmlichen Unterschrift. Also David hatte vorhin diese Folie mit den Vertragsabschlüssen und der Willenserklärung von Unterschrift zustande oder mit der elektronischen Signatur. Das heißt, die sind gleichgestellt.
Steht auch im 126.
Also der wurde auch erweitert durch den 126a. Der regelt dann elektronische Signatur. Die Juristen haben halt früher gesprochen von der Schriftform der Unterschrift und die elektronische Signatur soll das halt ersetzen. Aber eine elektronische Signatur ist ja nichts anderes als Bits und Bytes und das muss man dann natürlich auf einem Trägermedium irgendwie speichern. Eine mögliche Umsetzung, Smartkarten, Personalausweis, vielleicht sogar auf der EC-Karte, könnte man machen. Und zusätzlich könnte man es absichern mit einem Schutz, einem PIN, dass man auch wirklich davon ausgehen kann, dass derjenige, nur derjenige den PIN kennt, der sich für diejenige Person ausgibt. Oder man könnte natürlich auch biometrische Merkmale einsetzen, wobei sich das noch in der Praxis als schwierig erweist. In der Praxis gab es mal ein paar Feldversuche, aber die Erkennungsrate war nicht so toll. Also bei 30% waren mal ein Feldversuch auf einem Bahnhof oder auf einem Flughafen, waren bis zu 90% auch drin. Aber auch wenn man eine Trefferquote von 95% hätte, wenn man das mal hochrechnet auf die Bevölkerung in Deutschland, also grob gerechnet 100 Millionen, also eigentlich 80, aber 100, dann hätten wir ja irgendwie 5 Millionen Menschen, die nicht eindeutig identifiziert sind.
Ja? Wie bei Zugangsschutz ist doch ganz anders als die automatische Erkennung über Sicherheitskameras auf dem Flughafen. Also, ich meine, die Leute sind ja an den Bahnhof nicht alle an so Fingerscanner vorbeigelaufen und konnten nicht Finger drüber nehmen, sondern da war das eigentlich eine dynamische Kamera und da waren die Erkennungs. Aber sehr schlimm.
Okay, aber auch wenn man jetzt 99% hätte, der 1% macht trotzdem noch viel, viel aus. Ne? Und bei so einem PIN ist es halt eindeutig.
Das Problem bei der Biometrie ist eher, dass es noch nicht fälschungssicher ist. Also, dass es halt recht leicht auswechseln
kann. Genau, da gab es ja letztens Berichte vom.
Das ist vom Rechner, wenn du still da in so eine Kamera guckst oder so ein Biometrie-Erkennungsgerät.
Unter Laborbedingungen?
Das ist schon, aber du kannst es halt leicht fälschen.
Ja. Deswegen haben wir das auch nur in Klammern gesetzt, weil wir denken dann eher, der PIN ist dann die sichere Variante. Ja, und technische Funktionsweise, wie wäre das technisch umzusetzen? Mit dem Public-Key-Verfahren zum Beispiel, das ist vielleicht den meisten bekannt, die IP-Verschlüsselung bei E-Mails. Also die Karte enthält dann einen privaten Schlüssel, die Signaturerstellung erfolgt mit diesem privaten Schlüssel. Da kann man davon ausgehen, es ist personengebunden. Vor der Verwendung der Karte wird der PIN abgefragt, dann kann man sicherstellen, dass der Missbrauch minimiert ist, also dass es wirklich die Person ist. Und letztendlich kann der Anbieter mit dem öffentlichen Schlüssel die Identität des Verfassers dieser Willenserklärung prüfen. Und im Endeffekt haben wir mit dem ganzen Verfahren den Versender eindeutig identifiziert. Und dann haben wir den Vorteil, dass wir uns nicht mehr herumstreiten müssen, war er es denn möglich, war er es denn nicht. Dann kann man davon ausgehen, okay, diese Person war es, und das ist so. Das ist keine juristische Grauzone mehr und dann erspart man sich halt viele Probleme, wenn es denn mal funktionieren würde. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wie sollen denn diese Geräte eigentlich aussehen, die so eine Karten auslesen. Also dies zum Beispiel wäre nicht so toll. Also man hat eine Smartkarte, ein Chipkartenlesegerät, dort gibt man den PIN ein, verbindet es irgendwie mit dem Handy. Auf dem Handy ist man dann gerade bei Amazon oder so und möchte gerade eine Bestellung machen. Das ist nicht so schön, das ist halt so, so ein Gerät gibt es ja auch gar nicht. Und da haben wir uns überlegt, da wäre doch das RFID-System schön. Also wenn jetzt RFID-Chips in Handys drin wären, dann nimmt man seine Smartkarte, legt sie zum Beispiel ans Handy rauf und so wird man identifiziert, gibt vielleicht noch den PIN ein über die Tastatur und dann kann man halt bestellen. Oder man nimmt die Smartkarte, schmeißt die jetzt hier auf den Laptop, auf die Tastatur und da drin ist halt so ein RFID-Chip, der die Daten ausliest. Das wäre halt super unkompliziert in der Bedienung und man wäre halt eindeutig identifiziert. Ein weiterer Vorteil ist, dass es kontaktlos wäre, man hat nicht die Verschleißerscheinungen, wenn man nicht Karte ständig rein und raus macht, einen geringen Stromverbrauch. Und letztens bei den News, okay, Gollum ist jetzt vielleicht nicht so die super Quelle, aber da stand halt, dass Samsung gerade kompakte RFID-Lesechips für mobile Geräte entwickelt. Also einen kleinen Chip ins Handy rein und dann könnte man sowas auch durchaus auf den Markt bringen. Dann hätte man ein unkompliziertes Verfahren. Ja, kommen wir zum Fazit.
Okay, dann ist es ja. Also, wie wird das dann funktionieren? Da ist dann irgendwie so ein Private Key auf dem RFID-Chip. Das kann auch bei jeder auslesen, oder?
Also,
irgendwo lang, es liest jemand aus, erstellt eine Karte mit meinem Private Key und kann für mich ein Private Key.
Ob also, das geschützt wird im Detail, das müsste man natürlich dann sich überlegen, aber das war jetzt erstmal so eine grobe Überlegung. Natürlich gibt es dabei Probleme. Ja.
Es gibt Konzepte, alle will rum, zum Beispiel. Alle will einfach rum.
Kann ich jetzt so eine Karte?
Das sind seine Alu-Container und das ist
relativ sicher. Studentenausweis?
Ja.
Dann das wäre dann nicht
weiß. Also, wenn eine komplette basierende Verfahren darauf, dass du einen aktiven Träger hast und nicht nur einfach einen, wo der Key drauf ist. Mhm. Und die Lesestation übermittelt dann, also wie normal auch irgendwas, was mit deinem Private Key beschützt wird, in Kombination mit der Hin, mit dem Hin, und dann wird sozusagen der Verkehr von den dann wieder verschlüsselt, also signiert in den geschützten RFID oder was auch immer gemacht. Aber die Berechnung tatsächlich, die erfolgt dann in dem Chip selber. Und auch von der hat den Private Key, also übermittelt nicht den Private Key nach außen. Ah, okay.
Das heißt, der Algorithmus auf der Karte wäre dann geschützt. Sozusagen.
Ja, da müsste man natürlich wieder den Schritt lesen. Das ist das große Problem, wenn man das in der Regel diese aktiven Geräte relativ gut von außen zu lesen.
Also, man kauft sich natürlich den Komfort durch Sicherheitseinbußen. Und für die Sicherheit muss man dann natürlich sorgen. Ja, letzte Folie. Wir haben rechtliche Probleme durch fehlende praktisch umgesetzte qualifizierte Signatur. Das Gesetz ist da, aber wir haben noch kein Verfahren. Der Bedarf an neuen, eindeutigen Identifikationsmethoden über Geräte ist da, damit es halt einfach funktioniert. Und wir möchten gerne den Abbau des Misstrauens in Zukunft durch eine sichere Identifikation abbauen. Denn es ist halt verbreitet, dass gerade beim Thema E-Commerce oder bei nicht E-Commerce, sondern bei elektronisch abgeschlossenen Verträgen doch eine recht hohe, ein hohes Misstrauen bei den Leuten da ist, weil sie halt sowas nicht trauen. Wenn wir jetzt aber so einen Personalausweis hätten, mit einem funktionierenden, mit einer funktionierenden Signatur, dann würden sich die Leute darauf verlassen und vielleicht eher das noch nutzen wollen. Ja, und damit schließen wir die Präsentation ab. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und leiten somit die Diskussionsrunde ein.
Keine Zeit.
Nein,
ja, auch. 5 Uhr geht heute noch.
Also, welches Thema hat euch jetzt interessiert? Wo können wir jetzt noch drüber reden?
Also, was mich interessieren würde, wäre, ehrlich gesagt, ihr habt ja am Anfang ja mal angefangen, ihr seid ja relativ doch allgemein geworden, mhm. Wenn man das hier hat, dann die Kosten der Grafikanteil, würde man ja denken, dass Jauma jetzt seine Prozesse umgestellt hat. Sprich, dass die jetzt immer irgendwie entweder das ganze im Trick einfallen lassen, um diese Urteil besser wie normal in der.
Das Urteil, man muss dazu erwähnen, es ist ja nicht eindeutig. Es gibt andere Urteile, die wir recherchiert haben, die sind genau anders. Und der Nürnberg.
Was war das? Ist ein Landgericht oder was war das jetzt zum Gericht?
Amtsgericht, um Gottes Willen.
Okay. Also es gibt aber kein, sozusagen, kein höheres Urteil.
Nee, es gibt, wie gesagt, es gibt recherchiert andere Urteile, die auf Lärmbarrecht geben. Also das
komplett
ist nicht
eindeutig.
Sind, dann genau das andere dann daraus. Das ist nicht eindeutig.
Wenn ich sowas in Berlin vor Gericht bringe, könnte ich nicht darauf verlassen, dass die das genau
so. Genau. Kommt drauf an, was für Richter auch bei Kinderarbeit arbeitet.
Also deswegen hat man dann immer diese Down-Sonde, wo man weiß nicht wirklich, ja, was denn klar ist. Ne?
Und die Juristen. Ich glaube, du meinst, wenn ich sage, wer der meiste Geld hat, ich weiß,
das Juristen sind ja immer. Das Problem steht eigentlich auch noch so. Das ist, wenn die jetzt irgendwie Bestellung kriegen von irgendeinem Handy, und jetzt schicken sie sofort die Finger drüber raus, bringen da Geld ab und dann machen alles irgendwie aus.
Sind
das die
widersprüchlichen Vorteile, wenn die gleiche Konstellation haben? Vater als Vertragspartner von
den. Ja, ähnlich. Du musst jetzt nicht genau die gleiche, aber so ähnlich. Auch durch Kinder, Abschluss durch Kinder und.
Ja, aber vielleicht liegt der Fall schon wieder ganz anders, wenn dem Kind das Handy gehört und der Kind Vertragspartner von
dem. Ja, aber das Kind, auch wenn du dem Kind das Handy gehört hast, trotzdem kann ich das Leben abschließen.
Ja, das müsste man nicht nehmen, aber.
Ja, das ist immer ganz anders. Das Gericht dann entscheiden, mit welcher Begründung. Es würde doch eher entscheiden, wenn es dem Vater gehört, als wenn es dem Kind gehört.
Ja, die Argumentation.
Die Vorteile darüber wurden bisher immer nur auf Amtsgericht. Schiene gefällt. Weil normalerweise hat man ja immer, wenn es auf der hohen Ebene, dann geht es auch für Planungsgerichte und also Verwaltungsgerichte oder so was zu entscheiden.
Ja. Nicht so, dass das der Präzedenzfall ist, wo man sich beziehen kann, sondern es gibt verschiedene Meinungen.
Man kann auch verschieden argumentieren. Also bei dem Fall wurde argumentiert, der Vater hat das Handy der Tochter zur Verfügung gestellt zum Telefonieren. Man kann das Handy auch zur freien Verfügung zur Verfügung stellen. Das heißt, sie kann alles damit machen.
Ja, das ist eben der Taschengeldkarte. Da steht auch, da steht nicht nur drin, dass sie zum eigenen Zweck zur Verfügung gestellt wird, sondern zur freien Verfügung. Und das war ja im Endeffekt eigentlich so. Das ist eine Auslegungssache. Und dann sie durfte darüber frei verfügen und das würde eigentlich auch unter die Taschengeldkarte ab 110 fallen.
Dann ist die Frage, was versteht man unter freien Verfügung beim Handy? Eigentlich nur das Telefonieren, aber auch andere Verträge abschließen.
Ja, ich habe hier mal die Prepaid-Geschichte nochmal für die E-Filter gesprochen, weil ich ja die normale Signal vor der Scheibe mache.
Das ist auch draußen. Also, der Taschengeldparagraf kann, oder aus meiner Sicht, kann er nicht so wahnsinnig wichtig sein. Man kann auch ein Handy als Hochgeschoss und das kann niemanden verletzen. Also, es ist schon klar, dass es ein gutes Beispiel ist, aber also, nur weil der Vater der Tochter sagt, kannst du mit dem Handy machen, was du willst. Die Nutzung als Hochgeschoss immer noch eine Körperverletzung. Ja. Der Abschluss des Vertrags ist quasi völlig unabhängig davon, zu welchem Zweck der Vater das Handy war.
Ist
der
natürlich auch der Gesetze genommen. Also, die ist dann natürlich auch der bestimmte Gesetze genommen. Also, da darf man halt nicht mehr.
Genau, und einfach Verträge in der Regel abschließen unter solchen dubiosen Bedingungen, ist halt unabhängig davon, zu welchem Zweck der Vater das Handy überlassen hat.
Ja, aber gerade bei solchen Sachen, da braucht man dieses juristische Feingefühl, um zu erahnen, was da richtig sein könnte.
Da liegt auch nicht, also es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie dankbar dafür so abzustrafen, dass sie halt irgendwie ein bisschen nur immer Augen unmoralisch tun.
Aber ich denke, bei Gesetzen gibt es so eine Idee, die dahinter steht. Und nur wenn es eine Lücke im Gesetz gibt, heißt es ja nicht, dass die Idee, mit der das Gesetz erstellt wurde, irgendwie hinfällig ist, nur weil die Leute da vergessen haben, vielleicht noch irgendwie was zusätzliches gesehen wird. Also ich denke, als richtender Richter geht es nicht nur darum zu gucken, was steht da genau irgendwie im Gesetz drin, sondern was ist die Idee des Gesetzes. Und es gibt kein Gesetz gegen Jamba, aber es gibt schon die Idee.
Sollte es jedenfalls auch machen. Ja, gut, aber das ist nur Holzerfasch, das ist
das ist der Jamba verboten.
Der Schiedsrichter, der irgendwie diese Stühle
fertig hat.
Dann war das das Oberlandgericht Berlin, oder Landgericht Berlin, und hat dann gegen jemanden entschieden, sondern sich vollgestellt, und dann wollte, okay, Volkes Wille sagt, der war nicht in den Knast. Das hat er auch wirklich kassiert mit den Worten, dass ein Richter nicht dafür da ist, irgendwie die unmoralische Tat abzustrafen. Also, da kann man sich die Gesetze durchlesen und der sieht das fertig aus. Ne? Ja. Dürfen Richter nicht machen, sollen wir machen, ja, auch nicht gut, wir machen. Das ist vielleicht ganz kurz dabei, da gibt es ja für mich 2 Minuten vor, ich würde sagen, warum? Und dann aber später eine Frage vortragen.